Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. Viertes Kapitel: Die Diamanten. Treue Freunde des Ritters Schnapphansky, bedauern wir mit ihm die harte Prüfung, die das Schicksal infolge jenes bekannten Abenteuers mit der göttlichen Carlotta über ihn verhängte. Die Moral der Geschichte war, dass weder mit einem schönen Frauenzimmer noch mit einem Gardeoffizier zu spaßen ist und dass man nicht den Wüstling und den Bramarbass herausbeißen soll, wenn man wirklich nur ein so unschädlich liebenswürdiger Mann wie der Ritter Schnapphansky ist. Der Adonis Carlottens, der Gardeleutnant von W.M., dessen tugendhafte Entrüstung wir nicht genug anerkennen können, war schuld daran, dass unser Ritter für einige Zeit die Einsamkeit suchte, um in stillen Betrachtungen jene Ruhe des Gemütes wiederzufinden, die er auf so leichtsinnige Weise verscherzt hatte. Zu der Furcht vor dem Lakaien aus O und zu den unangenehmen Erinnerungen aus Troppau gesellte sich nun noch die Angst vor dem verhängnisvollen Dokumente der Berliner Offiziere, und wir brauchen wohl nicht zu versichern, dass das eine oder das andere manchmal sehr störend auf die Morgenträume unseres Helden einwirkte. Der jugendlich kühne Flug unseres Ritters war gelähmt. Wie mancher andere ehrliche Mann fühlte er allmählich, dass er dem Straßenkote näher war als den Sternen und dass der schöne schwarze Schnurrbart vielleicht das Beste an dem ganzen Menschen sei. Diese und ähnliche melancholische Gedanken waren indes nur vorübergehend. Der Ritter war von zu guter Rasse, als dass er das Leben nicht von der heitersten Seite aufgefasst hätte. »Mag es dir noch so schlecht gehen«, sagte er oft zu sich selbst, »zum allerwenigsten kannst du doch noch immer ein ausgezeichneter Diplomat werden.« Dies tröstete Herrn von Schnapphansky. Wir werden später sehen, wie unser Ritter diesen diplomatischen Gelüsten wirklich Luft machte. Ehe wir dazu übergehen, wollen wir ihm noch etwas durch die labyrinthischen Gänge seines Berliner Daseins folgen. Wie gesagt, durchlebte der Ritter nach seiner letzten Prüfung eine Periode der Erniedrigung. Zuerst liebte er eine Gräfin, dann eine Carlotta, jetzt sollte er unter das Corps de Ballet geraten. Zwei leidliche Beine hatten den Eindruck auf unseren Ritter gemacht. Wir bitten unsere Leser wegen dieser ungemeinen Wahrheitsliebe aufs Demütigste um Verzeihung. Die Beine des Balletts waren damals in Berlin en vogue. Der höchste Geschmack hatte sich dazu herabgelassen, und wir würden ein Verbrechen begehen, wenn wir nachträglich darüber spötteln würden. Übrigens schwärmen wir selbst für den Tanz. Gibt es etwas Reizenderes als die süße Musik der Schenkel? Gibt es etwas Berauschenderes, als wenn eine Fanny Elsler ihre Bachschen Fugen, eine Taglioni ihre Beethovenschen Symphonien und eine Grisi ihre weichen, wollüstigen, donizettischen Arien tanzt? Jedes Mal, wenn ich die Grisi sah, da war ich fest davon überzeugt, dass Gott den Menschen nur der Beine wegen geschaffen hat. Gern hätte ich mich köpfen lassen. Es wäre mir einerlei gewesen. Ich hielt den Kopf für wertlos, und ich begriff nicht, weshalb die Beine nicht die Ehre haben, oben zu stehen, und weshalb der Kopf nicht nach unten geht. Mit einem Worte, die Beine hatten meinen Verstand auf den Kopf gestellt. Ist es die Kraft des kleinen Fußes, aus dem das Bein so schlank emporsteigt, wie ein Lilienstiel aus der Wurzel, der den ganzen Leib so graziös zu tragen weiß, wie der Stamm einer Fächerpalme seine prächtige harmonische Krone, oder ist es der Schwung des ganzen Körpers, wenn er in sanften Wellenlinien melodisch dahinschaukelt und all unsere Gedanken mit fortreißt in das wogende Meer der Sinnlichkeit, was uns dem Tanz einer Grisi mit wahrhaft religiöser Andacht zuschauen lässt. Ich weiß es nicht, aber ich danke dir, Mutter Natur, dass du nicht nur deine Vulkane ihre Flamme gen Himmel schleudern und deine tannenbewachsenen Felder so herrlich mit blitzenden Schnee prangen lässt, sondern dass du auch die Rosen und Lilien geschaffen hast, und ich liebe dich, weil du so graziös und so bezaubernd bist. Herab von den ewigen Sternen, dort oben in dem Blau der Unendlichkeit, bis hinunter in die Fußspitze eines schönen Weibes. Ähnliche wohlfeile Betrachtungen durchfuhren auch den Ritter Schnapphansky, als er nach einigen aufmerksamen Studien zwar nicht Helenen in jedem Weibe und nicht die Grisi in der Chorspringerin entdeckte, wohl aber die Bemerkung machte, dass auch unter der untern Sphäre der menschlichen Gesellschaft für Geld und gute Worte des Süßen viel zu erwarten ist. Es rieselt uns kalt über den Rücken. Zum ersten Male müssen wir von Geld und zugleich von Liebe sprechen. Ja, wahrhaftig, wir sehen unseren Ritter abermals eine Stufe hinabrutschen, was ihm früher die Götter aus freien Händen gegeben. Er kauft es. Liebe kaufen. Gibt es etwas Gemeineres? Als einst am 1. Mai die Welt begann, ich glaube nämlich, dass die Welt am 1. Mai ihren Anfang nahm und nicht am 1. Januar, wie man fälschlich vermuten könnte, sintemalen die armen nackten Menschen, da sie nicht mit Stiefeln und Sporen auf die Welt kamen, ja im Januar sofort wieder erfroren wären, ja, als, wie gesagt, die Welt am 1. Mai ihren Anfang nahm und die goldene Sonne lachte und die Blumen dufteten und die Quellen rieselten, da sprach der Spatz zur Spätzin: »Spätzin, ich achte dich.« Da sprach der Haifisch zu seinesgleichen: »Fräulein Haifisch, ich verehre sie.« Da brüllte der Löwe zu der Löwin: »Löwin, du gefällst mir.« Und der Mann sprach zum Weibe: »Frau, ich liebe dich.« Das war eine schöne Hochzeit. Man trank Burgunder und aß Austern nach Herzenslust, Menschen und Tiere saßen in bunter Reihe, und als das Bankett vorüber war, da siedelten sich die Spatzen in den Lüften an, die Haifische im Wasser, die Löwen in der Wüste und die Menschen in Ninive, Babylon, Bagdad, Petersburg, Paris, Wien, Breslau und so weiter. Lange Zeit ging dies gut. Die Männer fanden stets ihre Frauen und die Frauen ihre Männer, was die vielen artigen Buben und Mädchen bezeugen, die heuer in der Welt herumstreifen. Und die Männer und die Frauen nahmen sich einander, wie es gerade kam, so und so. Als dann aber mit der Zeit die Zahlen und das Geld erfunden wurden und das Wechselrecht und die politische Ökonomie und als die Menschen immer klüger und gescheiter wurden und folglich immer eitler und wählerischer, da hörten sie auch allmählich auf, sich so ohne weiteres zu lieben. Und jeder trachtete nur danach, sich eine solche Frau zu verschaffen, wie sie gerade für seinen Beutel, für seine Wechsel oder für seine Ökonomie passte. Mit einem Worte: es stellte sich eine durch Interessen geregelte Nachfrage nach Menschen ein, der durch eine angemessene Zufuhr begegnet wurde. Der Weltmarkt der Heirat begann. Die Männer und die Frauen fingen an, sich gegenseitig zu kaufen. Von diesem Augenblick an kann man alles Unglück datieren. Die Ökonomie war in die Liebe gefahren, der Mensch wurde ein Artikel, der nun hinfort von der Nachfrage und der Zufuhr abhing und alle Leiden der Überproduktion mit der Wolle, der Baumwolle, dem Flachs und so weiter teilte. Wer nicht ein verheirateter Gardemajor, ein Landgerichtsrat, ein Bankier, ein Bischof wurde, der sank zu einem Schneider, zu einem Steinklopfer, zu einem Tagelöhner oder dergleichen hinab, und die lieblichen Weiber, die keine Gräfinnen, Hauptmänninnen, Kaufmannsfrauen oder sonst etwas wurden, die endeten als Gemüseweiber, Bajadären und mitunter auch als Balletttänzerinnen. Eine solche, aus der Überproduktion hervorgegangene Balletttänzerin kaufte sich unser Schnapphansky. Armes Kind! Wenn du getanzt hattest, so musstest du lieben, weder aus Liebe tanzen noch aus Liebe lieben, sondern tanzen und lieben des lieben Brotes wegen, den Brottanz der Liebe. Doch unser Ritter hatte ein ritterliches Herz. Eines Tages, als er die Reize seiner Schönen genugsam bewundert, als er ihren Fuß geküsst, ihre Taille umfangen und ihre schwarzen Flechten um die weiße patrizische Hand gewickelt hatte, da schwur er bei allem, was ihm heilig war, bei den Lakaien in O, bei dem Duell in Troppau, und bei dem hohen Lächeln Carlottens, dass er ihr, seiner Tänzerin, einen Schmuck kaufen wolle, reich wie ihre Haarwellen, funkelnd wie ihre Augen und ihre schneidigen Zähne. Hat ein Schnapphanski je sein Wort gebrochen? Zum nächsten Juwelier ging er, und so war, wie er keinen Friedrichsdor in seiner Kriegskasse hatte, kaufte er einen Schmuck, der seiner Gräfin S., einer Schwester des Grafen G. oder einer Carlotta würdig gewesen wäre. Unser Ritter kaufte den Schmuck auf Kredit. Meine Leser werden begreifen, dass unser Ritter gerade so viel Kredit hatte, wie ein Ritter ohne Furcht und Tadel haben kann. Ein Ritter, der noch einmal Deputierter, Diplomat oder noch etwas Schlimmeres werden konnte. Auf Kredit kaufte der Ritter den Schmuck, nur muss ich noch bemerken, dass er ihn nicht auf seinen Namen kaufte, sondern auf den des unsterblichen Gottes Zeus Kronion. Ja, auf Zeus Kronions Namen kaufte der Ritter die Diamanten, und der Hofjuwelier fand nichts Arges hierin. Er wusste sehr gut, dass Zeus Kronion die Tänzerinnen liebte. Auf Befehl des Ritters Schnapphanski sandte der Juwelier den Schmuck für die Rechnung des unsterblichen Gottes an die lieblichste der Tänzerinnen. Der Juwelier trug den Schmuck zu Lasten des Gottes in seine Bücher ein. Die Tänzerin kreditierte für den Schmuck den Ritter Schnapphanski. Kann es ein einfacheres Geschäft geben? Zeus Kronion war der Einzige, der dabei zu kurz kam. Überglücklich war aber die Tänzerin. Bisher hatte sie sich nur das liebe Brot ertanzt, jetzt einen demantenen Schmuck erliebt. Der Name Schnapphanskis stand leuchtend in ihrem Herzen angeschrieben. Doch überlassen wir die Tänzerin ihrer Freude an den blitzenden Steinen und den Juwelier seinem festen Vertrauen in die Solvabilität Kronion. Wir müssen nämlich darauf zurückkommen, dass der edle Ritter, während er auf der einen Seite alle Seligkeiten kostete, die ein Engel des Himmels nach dem Schluss der Oper zu bieten imstande ist, sich auf der anderen ernstlich damit beschäftigte, einen Posten im diplomatischen Korps zu erobern. Der edle Ritter sah ein, dass man nicht allein von der Liebe leben kann, sondern dass die Liebe sogar sehr kostspielig ist. Selbst wenn man bei dem Hofjuwelier in Gottes Namen den unbeschränktesten Kredit genießt. Herr von Schnapphanski besann sich daher, ob er außer seinen gesunden Lenden und außer seinem bewunderungswürdigen Schnurrbart nicht auch noch eine andere vorteilhafte Eigenschaft und namentlich so viel Grütze besäße, als man im schlimmsten Falle einem diplomatischen Kandidaten zutrauen möchte. Nachdem er sich mehrere Tage lang den Kopf darüber zerbrochen hatte, fand er endlich, dass die heilige Wissenschaft leider keinen besonderen Stapelplatz für ihre Schätze darin angelegt hatte. Sein Schädel war klar und durchsichtig wie eine leere Wasserflasche, und auf der kahlen Lüneburger Heide seines Gedächtnisses tummelte sich freilich manche galante Erinnerung herum, aber leider nichts von alledem, was die Natur dem Menschen zu erobern überlassen hat. Mit jener liebenswürdigen Frechheit, die einem Manne von Adel eigentümlich ist, griff unser Ritter daher in den großen Haufen der bürgerlichen Kanaillen, in die Reihen jener Lasttiere der Kunst und der Wissenschaft, die die imaginären Goldklumpen ihres Geistes hin und wieder in das preußische Courant der Wirklichkeit zu verwechseln pflegen. Mit einem Worte, der Studiosus PLR war so gefällig, der unsterblichen Seele des Ritters mit einigen Probearbeiten zur Hilfe zu kommen, die sofort an den gehörigen Ort weiter befördert wurden und natürlich für die enormen Kenntnisse des Ritters den unzweideutigsten Beweis lieferten. Wer weiß, zu welchem Posten man den gelehrten Ritter sofort erhoben hätte, wenn nicht plötzlich die früheren Aventüren seiner Hochwohlgeboren auf eine sehr schauerliche Weise bekannt geworden wären. Schon ging man mit dem Gedanken um, den Ritter der Weltgeschichte zu übergeben, da ragten mit einem Male die Stöcke der Bedienten aus O in Schlesien in die Szene hinein, da erklang der Hohn des Grafen G. und das glückliche Lachen Carlottens, und da kam, ach, auch der Juwelier, und reichte allerhöchsten Ortes seine Rechnung ein, und die schöne Arbeit des Studenten P.L.R. hatte wieder allen Wert verloren, und unser armer Ritter erhielt eine ebenso zarte als demütigend abgefasste Zurückweisung. Ja, die Diamantengeschichte des Ritters Schnaphansky wurde stadtkundig. Sie machte die Runde in den höchsten Kreisen. Die ewigen Götter zürnten erschrecklich. Zeus Kronion drohte mit Donner und Blitz, mit Magdeburg und Spandau. Und wäre die arme Balletttänzerin der verrauschten Liebe gedenkend nicht so artig gewesen, den verhängnisvollen Schmuck aus übertriebener künstlerischer Hochherzigkeit freiwillig zurückzuerstatten, so hätte unser Ritter sehr wahrscheinlich einen Huissier ins Haus bekommen, und ach, seines Bleibens wäre vielleicht gewesen, wo da ist Heulen und Zähnklappern, Hafergrütze, Brot und Wasser. Unser Ritter war jetzt wirklich ein armer Ritter, wie eine Brotscheibe geröstet, in verdrießlichen Runzeln aus der Pfanne kommt, so taumelte unser Schnaphansky vom Unglück gebraten, höchst ärgerlichen Antlitzes zurück, von dem Orte allen Heils, von dem Quell aller Ämter und Stellen. Finster schritt er nach Hause. Er packte seinen Koffer, und sieh, ehe die Morgenröte kam, lag auch schon Berlin hinter ihm, mit seinen Kirchen und Palästen, mit seinen Geheimräten und Eckenstehern, mit seinen Balletttänzerinnen und Juwelieren. Die Franzosen würden ihn betreff dieses Diamantenabenteuers sagen: »Monsieur le Chevalier de Schnaphansky avait frisé le code pénal.« Schnaphansky reiste nach Spanien.